Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass es aktuell noch stark unterschätzt ist. Denn egal, wo man sich in der Welt befindet, egal in welcher kleinen Stadt, dort leben Leute, die lieben ihre Heimat, die bauen eine Identität dazu auf. Und ganz oft sind diese Orte immer noch nicht so richtig auch im digitalen Raum vertreten.
Menschen, Marken, Möglichkeiten, Berge. Der Podcast für Business im Aufbruch.
Willkommen zu einer neuen Folge von Berger, der Podcast für das Business im Aufbruch. In dieser Folge geht es um ein Thema, das oft übersehen wird und gleichzeitig enormen Einfluss hat. Es sind hyperlokale Medien. Medien, die nicht nur berichten, sondern Nähe schaffen, Zusammenhänge erklären und ganze Stadtgesellschaften mitprägen. Mein heutiger Gast beschäftigt sich genau damit, journalistisch, unternehmerisch und mit klarer Haltung. Sie ist Kommunikationsmanagerin und erfolgreiche Gründerin eines Instagram-Kanals Hannover Live. Zu Gast ist Dr. Theresa Hein.
Berger, der Podcast.
Hallo Theresa.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du hast ein Thema mitgebracht, was man so erstmal so über die Lippen rollen lassen muss. Hyperlokale Medien. Was begeistert dich an hyperlokalen Medien? Erstmal so ganz grundsätzlich.
Ich habe für mich gesagt, das wird mein Wort des Jahres 2026. Mich begeistert was damit gemeint ist, ist, dass es tatsächlich um Medien und Reichweite im lokalen Raum geht. Und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass es aktuell noch stark unterschätzt ist. Denn egal, wo man sich in der Welt befindet, egal in welcher kleinen Stadt, dort leben Leute, die lieben ihre Heimat, die bauen eine Identität dazu auf. Und ganz oft sind diese Orte immer noch nicht so richtig auch im digitalen Raum vertreten.
Da bin ich voll bei dir. Die Welt ist groß, aber vorm Gartenzaun ist sie eigentlich immer am wichtigsten, sagt man
richtig.
Ja manchmal auch so. Ne? Wollen wir nochmal ganz kurz für die Hörerinnen sagen, was sind jetzt eigentlich so Themen? Ich habe vorhin mal so ein bisschen gegoogelt und es geht ja wahrscheinlich eher so in Stadtteile eher als in Städte. Und es geht vielleicht eher bei uns in der Hannover-Region würde man sagen, da geht es mehr um Hemmingen als jetzt um die ganze Region. Willst du nochmal ein bisschen erklären, was ist eigentlich hyperlokal? Wo hört das auf und wo fängt das an?
Ja, ich glaube, definitorisch scheiden sich da so ein bisschen die Geister, aber hyperlokal bedeutet ja wirklich, wie du es gerade richtig gesagt hast, auf den kleinen Raum bezogen. Also genau, man guckt sich Hemmingen an, man guckt sich vielleicht auch eher noch eine Ortschaft an, die vielleicht zu Hemmingen gehört, oder man guckt sich Hannover an, guckt sich den Stadtteil Linden Süd, Linden Nord an. Und das kennt man ja auch so ein bisschen aus dieser Nachrichtenwerttheorie. Was interessiert die Leute am meisten? Die Dinge, die vor dem eigenen Gartenzaun passieren. So funktionieren ja auch lokale Medien bzw. Lokalzeitungen, die dann über Themen berichten, die wirklich vor Ort passieren. Unfälle, Kaninchen läuft über die Straße und solche Themen sind einfach auch relativ wichtig für den digitalen Raum, vor allem im Bereich Lifestyle, Freizeit, Arbeitgeber, alles, was auch so einen Standort wirklich attraktiv macht.
Du hast ja promoviert in Kommunikationswissenschaften, also du weißt, wovon du redest. Das heißt, ist das jetzt mehr als ein journalistisches Projekt? Ist das auch ein neues Dogma für Informationspolitik sogar vielleicht?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es über den Journalismus hinausgeht. Es geht in Richtung eines neuen digitalen Geschäftsmodells, was sich dort bildet. Und wenn man sich auch Tageszeitungen anguckt, natürlich funktionieren durch den Journalismus, müssen aber finanziert werden durch Werbeeinnahmen. Und genau dasselbe kann man halt auch sehr gut mit hyperlokalen Medien in digitalen Räumen machen, wo natürlich auch viele Kostenfaktoren wegfallen, wie zum Beispiel auch der Druck einer Zeitung und man ein relativ leanes Geschäftsmodell aufbauen kann. Und ich bin davon sehr überzeugt, dass ich das auch wirklich gut tragen kann.
Was braucht es denn? Man braucht natürlich einen Macher. Du hast Hannover Live gegründet. Das ist ein sehr erfolgreicher Kanal. Du hast über 127.000 Follower auf Instagram. Es gibt die Plattform aber auch noch auf anderen Kanälen. Das ist Facebook, ist glaube ich noch mit dabei.
Genau.
LinkedIn ist glaube ich sogar auch mittlerweile eine Facette, so in diesem B2B-Kontext. Mhm. Sind das schon die drei Hauptkanäle, über die man bei hyperlokalen Medien spricht? Oder gibt es noch etwas, was wir noch gar nicht so kennen? Kann auch TikTok sich lokalisieren?
TikTok kann sich sehr gut lokalisieren. Also von unserem Geflecht sozusagen, genau, vor 10 Jahren, wie du es gerade gesagt hast, habe ich Hannover Live gegründet und habe daraus jetzt ein Geschäftsmodell entwickelt und bin da gerade in der Skalierung. Das bedeutet, das hyperlokale Medium bringe ich jetzt gerade in andere Städte. Wir sind letztes Jahr im Juli 2025 nach Celle gegangen. Mhm. Als ersten Versuch haben das dort erfolgreich etabliert, sind jetzt im Oktober 2025 nach Braunschweig gegangen und jetzt sind 2 weitere Städte für die nächsten Monate auch schon in Planung, dass wir die auch umsetzen, weil wir auch für uns gesagt haben, 5 Städte können wir sehr gut umsetzen und auch miteinander verknüpfen. Genau, und das ist sozusagen unsere Ausgangsbasis.
Und du sagst skalieren, eigentlich muss man dem Wort ja jetzt so ein bisschen nochmal treu bleiben und sagen, eigentlich bedeutet skalieren reduzieren, nämlich auf immer kleinere Gebiete oder auf diese Lokalitäten. Würdest du sagen, du hast jetzt andere Städte gemacht, aber würde es auch interessant sein, tatsächlich für Hannover-Linden jetzt einen eigenen Kanal zu entwickeln oder für die Südstadt oder für Hemmingen?
Ja, also es gibt tatsächlich sehr interessante Ansätze davon. Da kann ich auf einen Kollegen verweisen, Andreas Rickmann heißt der. Der ist in Berlin aktiv und hat dort auch für einen Stadtteil ein hyperlokales Medium gegründet, wo man tatsächlich über lokale Communities auch verstärkt geht. Also auch nochmal zu deiner Frage zurück. Die Hauptplattformen sind tatsächlich Instagram, auf denen wir aktiv sind. Mhm. TikTok ist auch eine relevante Plattform. Die Webseite gibt's noch. Facebook tatsächlich nachgelagert. LinkedIn im B2B Kontext relevant, aber tatsächlich auch das Thema App oder auch wirklich Nachrichtenräume, Chaträume, die ein wenig bisschen kleiner sind, die werden auch immer relevanter. Es gibt hier auch aus Hannover eine interessante Gründung, Co-App heißt die, wo man auch wirklich lokale Communities gründen kann. Mhm. Mit denen haben wir uns auch schon mal ausgetauscht, das finde ich auch einen super interessanten Ansatz. Genau, und der Trend geht tatsächlich auch in dieses, sage ich mal, schärfere, noch kleinteiligere. Was passiert bei mir in der Nordstadt? Das stimmt. Mhm. Aber sage ich mal, das Angebot an sich von dem Konzept her, dass das gerade im Trend ist, lässt sich halt sehr, sehr gut auf andere Städte übertragen. Und deswegen haben wir auch die Schritte mit Celle und Braunschweig gemacht.
Wie inklusiv kann so ein Kanal sein? Denn ich behaupte einfach mal, ja, man ist Handy-User, man hat Apps und ist damit gut unterwegs. Wie erreicht man Ältere? Wie funktioniert das? Oder was würdest du sagen, ist deine Erfahrung?
Also tatsächlich nutzen schon viele Ältere auch soziale Medien. Gilt gar nicht zu unterschätzen. Also kommt drauf an, bis wann wir die Altersspanne alt definieren. Yeah. Aber ich würde schon sagen, dass wir auch bis 60-Jährige definitiv erreichen, die, sage ich mal, wirklich ältere Generation oder 60 plus, sage ich jetzt mal, bis 90, 100, die erreichen wir eher nicht. Das stimmt. Aber ich würde im Gegenteiligen sagen, dass auch gerade, wenn man zum Beispiel eine Tageszeitung konsumiert, man ja immer die Schranke auch hat, dass man das bezahlt, das Medium, dass man das zu sich holt, dass man es kauft. Und das fällt ja bei vielen jungen Leuten momentan auch weg, die dieses Angebot nicht nutzen.
Mhm. Lass mal nochmal ganz praktisch reingehen. Also da gibt es jetzt diese Plattform. Gibt es jetzt Redakteure? Gibt es jetzt Menschen, die partizipativ dir Content zuliefern? Wie funktioniert das eigentlich?
Genau, also wir sind, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir sind mit dem Anspruch kein rein journalistisches Angebot. Also wir sind auch auf, sage ich mal, Kooperationen aus und vermischen, sage ich mal, nähern unsere Arbeit eher auch an die eines Influencers an. Also wir sind sozusagen irgendetwas dazwischen mit einem nicht journalistischen Anspruch, ganz, ganz wichtig.
Aber mit einem Framework, was journalistische Qualität oder zumindest inhaltliche Qualität
hat. Genau, sichert. Genau. Auch bei uns im Team sind tatsächlich die meisten auch oder meine meisten Mitarbeiterinnen haben auch einen kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund und haben das dann auch, sage ich mal, alles sehr, sehr gut gelernt. Und von daher, genau, das ist unser Anspruch. Wir sind ganz schön gewachsen. Sechs Mitarbeiterinnen bekommen jetzt auch bald nochmal Unterstützung durch Praktikantinnen. Also vielleicht werden wir sogar 10 bald und sind so aufgeteilt, dass die Mitarbeiter auch für die Städte an sich zuständig sind, sich dort um den Content kümmern, um den Non-Paid-Content, der natürlich dann auch den Mehrwert ausmacht, warum die Leute überhaupt der Seite folgen, aber natürlich auch die Kooperation durchführen und auch so ein bisschen Gesicht oder lokaler Ambassador für die Stadt auch vor Ort sind. Genau, und dann haben wir noch eine Division Thema Kooperation, dass wir uns auch um die Partner kümmern, dass wir mit den Partnern möglichst langfristig zusammenarbeiten, dass man eine gute Beziehung zu denen aufbaut, dass man neue Partner gewinnt. Es gibt ja auch immer noch viele, sag ich mal, Unternehmen zum Beispiel, die auch in Hannover, jetzt zum Beispiel nach Hannover kommen, eine neue Eröffnung machen, die melden sich ganz oft bei uns und sagen, wir würden das gerne auch als
also Handel Marketing, zum Beispiel,
genau, Handel, Dienstleistung, genau, Dienstleistung, genau, Gastronomie, da immer eher zweitrangig tatsächlich, aber wenn jetzt, hat jetzt ein neuer Elektronikladen in der Innenstadt aufgemacht, die hatten uns angeschrieben, genau, und oder auch längerfristig, vor allem im Bereich Standortmarketing von Unternehmen oder auch von großen Unternehmen, die halt eine Division in zum Beispiel Hannover haben, sagen, wir möchten dort gerne ein bisschen präsenter werden, wir sind auf Instagram aktiv, erreichen aber nicht so viele Leute, könnten wir nicht gemeinsam was machen, dass man einfach so unser Bild, unser Image ein bisschen in den lokalen Raum bringt.
Du hast ja gerade die Wachstumskurve beschrieben. Das ist ja ein Resultat eines funktionierenden Geschäftsmodells. Lass da nochmal kurz drüber sprechen. Du hast gerade Non-Paid-Content gesagt. Das sind dann die Geschichten, die vor dem Gartenzaun passieren. Wir feiern oder wir suchen. Was ist denn so Non-Paid-Content, was so am meisten geht?
Tatsächlich Dinge, die den Mehrwert für die Leute bieten. Das ist momentan sehr, sehr stark das Thema Essen. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Jahreszeit geschuldet, dass man gerne einfach essen geht. Also wo gibt's gerade Neueröffnungen, die wir recherchieren? Wo kann man hingehen? Wir nehmen sehr, sehr viele Tipps auch aus der Community auf. Das ist uns auch extrem wichtig, dass wir da einfach in diesen Austausch kommen. Wir testen zum Beispiel koreanische Restaurants in Hannover. Wo gibt's die beste, wo gibt's den besten Ramen? Wo gibt's Sushi? Wo kann man gut frühstücken gehen? Das dann tatsächlich Thema Aktivitäten auch, also Freizeitaktivitäten. Und das Thema Ausflug ist auch immer relevanter geworden. Also, sag ich mal, Ausflug definiert ungefähr 1,5 Stunden ab Hannover. Was kann man auch am Wochenende machen? Man merkt, dass viele Leute sehr interessiert sind, was sie wirklich vor Ort lokal machen können. Und wir versuchen da die bestmöglichen Antworten drauf zu geben.
Ist ja ein bisschen wie so ein Stadtmagazin von früher.
Ja.
Ne? Da steht alles drin, was los ist um die Ecke. So eigentlich muss man sich das vorstellen.
Wir werden auch oft als Stadtmagazin definiert, muss ich sagen.
Und magst du das Wort denn oder findest du, das ist zu traditionell und bringt euch eben nicht richtig in dieser digitalen Qualität rüber?
Ja, hast du gut zusammengefasst. Also ich finde es zu traditionell, aber um es auf die schnelle Person zu erklären, ist Stadtmagazin ein treffender Begriff.
Okay, und jetzt kommt auf diesen Non-Paid Content, der kooperative Content. Und das ist der, da muss man einfach so sagen, der wird dann auch bezahlt. Das heißt also, das ist dann so wie die Anzeige früher im Stadtmagazin. Und da habt ihr ein bisschen, welche Regularien habt ihr denn? Für wen würdet ihr das machen? Und gibt es vielleicht auch Dinge, wo ihr sagen würdet, nee, sorry, das ist jetzt für unsere Community ethisch, moralisch nicht richtig?
Ja, alles, was mit Religion, Politik zu tun hat, ist natürlich immer ein heikles Thema. Was wir gerne ausklammern, Thema Schönheitsoperation, ist jetzt wirklich nicht zu unterschätzen oder sage ich mal wirklich operative Eingriffe oder so. Da sind wir auch, haben wir auch eine Linie gezogen. Also wir haben schon einige Linien gezogen tatsächlich, was Partner auch angeht, wo wir sagen, dass wir da eher nicht zusammenarbeiten. Aber ansonsten führen wir schon eher vertrauensvolle Gespräche und gucken, ob man wirklich beidseitig zusammenpasst. Und genau, das ist wie das klassische Anzeigengeschäft, bloß dass wir die Anzeigen selber erstellen. Also dass wir dann zu den Partnern hinfahren und primär zum Beispiel ein Reel aufnehmen oder ein Feedposting machen. Also wir in den seltensten Fällen bekommen wir wirklich Content von dem Partner geschickt, die sagen, bitte postet das so, sondern wir wollen ja, dass es authentisch sich in unseren Content einarbeitet und deswegen liegt es uns auch am Herzen, dass wir den Content dann erstellen.
Am Herzen liegen ist ein guter Übergang zu dem Thema so NGO, so Themen, wo man sagt, es ist einfach gut, wenn jetzt die Tafel in Hemmingen sich um Obdachlose kümmert oder so. Macht ihr auch solche Themen? Denn ihr habt ja einen sehr machtvollen Hebel für auch solche nicht kommerziellen Perspektiven.
Ja, also wir haben das für uns so auch als Mehrwert-Content definiert. Da legen wir schon Wert drauf und versuchen auch wirklich Zeit für Zeit dort Themen zu spielen. Jetzt als letztes Beispiel haben wir die Hundestaffel von der Polizei Hannover besucht. Also wir sind ab und an mal bei der Polizei Hannover gewesen, um dort gewisse Berufsbereiche auch vorzustellen. Das war total interessant und das versuchen wir schon tatsächlich auch zu intensivieren, ja.
Und gibt es auch so ein bisschen bizarre oder vielleicht besondere Geschichten? Also ich denke immer so an den Flyer, der an der Laterne hängt, im Sinne von die Katze wird gesucht. Das heißt, das ist ja so hyperlokal und man hat jetzt keine andere Möglichkeit. Ich glaube, auf Facebook gibt es auch eine Gruppe so aus meinem Dorf, wo ich wohne. Ist das auch so etwas, wo ihr sagt, ja notfalls machen wir auch das Katzengesuch in der Südstadt oder so? Oder ist das jetzt zu klein?
Es ist in der Hinsicht aktuell leider zu klein, weil ich das nicht finanzieren kann aktuell, dass wir das anbieten. wenn man es anbieten kann oder wenn es da, sage ich mal, die Mittel für gibt, dann gerne, weil das natürlich auch Sachen sind, die Leute einstellen, wo die jetzt nicht unbedingt vielleicht für bezahlen würden. Ja. Klar, siehe auf der anderen Seite in der Zeitung irgendwie Todesanzeigen laufen super, ne? Also da bezahlen ja die Leute schon für oder wenn sie eine Wohnung suchen. Aber das ist tatsächlich eine Arbeit, die ich aktuell nicht leisten kann. Fände ich aber tatsächlich perspektivisch natürlich interessant. Wir kriegen aber auch viele Zuschriften, dass eine Katze wurde jetzt noch nicht gesucht, aber Geldbeutel, Perso oder eine Person, die mal in der Bahn gesehen wurde, die eine Person attraktiv fand. Also solche Sachen sollten wir auch schon mal ausschreiben. Ja, aber da klemmen wir uns oftmals dann eher nicht hinter.
Okay, du hast gerade das Wort perspektivisch genannt. Wie ist denn deine Perspektive? Du hast ja eben gerade eingangs gesagt, da passiert gerade was. Das ist gekommen, um zu bleiben.
Ja.
Was prognostizierst du denn für den Medienmarkt? Also wird es Stadtmagazine dann bald gar nicht mehr geben, weil entweder gehen die auch auf diese digitale Strecke oder wird man vielleicht weniger Paid-Content auf überregionalen Medien platzieren, weil man vermeintlich diesen Streuverlust nicht mehr kassieren will. Was glaubst du, was ist in 5 Jahren die Realität?
Also ich bin davon überzeugt, dass der Medienmarkt momentan einem sehr starken Wandel unterliegt. Also vor allem Medienhäuser mit Printprodukten oder auch lokalen Tageszeitungen haben ja, sage ich mal, so interne Prognosen teilweise schon, die endlich sind. Und von daher sicherlich sind auch viele auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, die halt auch einfacher in der Kostenstruktur sind, aber einfach auch die Leute erreichen. Und da gehört ein digitales Geschäftsmodell definitiv dazu, was sich einfach perfekt und super ausbauen lässt. Also von daher sehe ich da sehr große Chancen auf jeden Fall. Es wird eine andere Form der Berichterstattung geben. Also vor allem im Bereich Journalismus wird es andere Aufbereitungsformen von journalistischem Content geben. Siehe Tagesschau zum Beispiel bei Instagram, die machen das wunderbar. Und das funktioniert ja auch und es erreicht die Leute. Und dahinter müssen einfach auch Paid-Modelle gesetzt werden, die Leuten Anreize geben, auch für ein Abo zu bezahlen. Und das sind ja auch momentan Herausforderungen, dass viele Medienhäuser da eine Herausforderung haben, gerade junge Leute zu erreichen. Warum soll ich im Monat 30 Euro für mein Tageszeitungsabo bezahlen? Ja. Und sage ich mal, da diesen Nutzen wieder herzustellen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr relevantes Thema. Ich glaube, die meisten Menschen vor Ort sind leider nicht mehr so stark daran interessiert, was politisch vor Ort passiert. Das sind vielleicht wirklich eher die älteren Gruppen oder wenn man vielleicht an einem Thema besonders interessiert ist. Aber ich glaube nicht, dass man mehr über Politik Berichterstattung Leute ins Lokale bekommt, dass sie dafür zahlen. Und deswegen verändert sich das schon und shiftet das. Aber man muss halt, wenn jetzt sowas wegfällt, ist es halt eine riesige Gefahr, dass man dann halt diese News Deserts bekommt, wie in den USA, dass also Nachrichtenwüsten, dass es einfach keine Nachrichten mehr gibt. Also es ist auch so ein demokratietheoretisches Thema, meiner Meinung nach sehr stark. Von daher müssen da jetzt Antworten drauf gefunden werden. Deswegen sehe ich das halt momentan als sehr relevant. Ich würde mich persönlich total freuen und bin auch auf der Suche nach Partnern, die einfach das Projekt mit unterstützen, weil es, wenn man jetzt schnell wachsen möchte, natürlich ressourcenintensiv ist in Bezug aufs Geld und wir das alles wirklich selber finanzieren und keine Investoren oder Geldgeber drin haben. Deswegen ist das tatsächlich eine Mission, die ich mir auch dieses Jahr gesteckt habe. Und ansonsten glaube ich wirklich, dass es ein sehr großes Potenzial hat. Leute wollen ja auch reisen. Also auch wenn man viele hyperlokale Medien hat, ist das natürlich von Vorteil, wenn man vielleicht so eine Seite schon kennt und mal in eine andere Stadt fährt und sich dann auch super orientieren kann und so. Und es gibt einfach den Leuten ein gewisses Heimatgefühl, was, glaube ich, in der aktuellen Zeit stark verloren gegangen ist in Bezug auf die ganzen Krisen, die es auf der Welt gibt. Orientieren sich die Leute viel mehr in das, was sie beherrschen können. Und das ist halt das, was vor der Haustür passiert.
Also du hast jetzt gerade so viele spannende Sachen gesagt. Mir sind gerade eben noch so als Markenvergleich für die Älteren, die wissen, was ich meine. Die gelben Seiten, die gab es ja überall. Mhm. Und überall, wo du die in die Hand genommen hast, hast du geguckt, was ist hier eigentlich los? Wer macht hier was? Ne? Das war so eine Marke, die egal, wo du hinkamst, zieht die. Wahrscheinlich ist es immer noch so. Ich wollte aber noch mal auf so ein Thema eingehen. Du hast das Wort Demokratie auch genannt. In Australien hat man ja nun soziale Netzwerke erstmal bis 16 Jahre verboten. Tatsächlich gibt es diese Diskussion jetzt mehr oder minder auch in Deutschland. Welche Verantwortung hast du denn mit deinen Contents? Wir haben gerade darüber gesprochen. Ihr habt da eine moralisch-ethische Überprüfung. Ihr guckt, was ist schädlich und was ist eben nicht. Aber nichtsdestotrotz sind ja die großen Nachrichten, was passiert da eigentlich, was bedeutet Wirtschaft, was ist Finanzen, die klammert ihr ja eher aus, diese echten, in Anführungszeichen, Nachrichten. Nicht, dass ich es falsch verstanden wissen möchte, aber Wirtschaft und Politik klammert ihr aus und ihr geht ja eigentlich eher in live, es hat ein bisschen boulevardeske Züge auch, darf man glaube ich sagen, denn Influencer sind ja auch immer Celebrities vor Ort so. Was macht das mit dir oder du bist als Kommunikationsforscherin, als Top-Ausgebildete und akademisch Gebildete, wo siehst du deine Verantwortung? Ist das jetzt Wirtschaftsförderung für lokale Ökonomie, weil die Gastro-Leute endlich die Läden vollkriegen? Ist das auch ein bisschen die Arbeit, um Menschen heranzuführen, vielleicht an Demokratieprozesse? Also was bewegt dich so im Hintergrund zum Geschäftsmodell?
Ich sehe das Geschäftsmodell als Antwort darauf, wie der Medienwandel momentan stattfindet und in welche Richtung das geht, weil ich mich seit über 10 Jahren, seit meines Medienmanagement-Studiums damit beschäftige und das Thema nach wie vor aktuell ist, wie Medien aus der Krise kommen. Und das ist meine Antwort, womit ich mich, was mich umtreibt und wo ich hoffe, gehört zu werden tatsächlich. Weniger, dass ich sage, dass wir ein, sage ich mal, ein politisch-journalistisches Angebot machen. Das könnte man natürlich in späteren Schritten einbauen, aber das muss halt sehr, sehr, sehr gut und qualitativ hochwertig gemacht werden. Deswegen haben wir gesagt, schließen wir das Thema Politik auch weitestgehend aus, weil es einfach eine Recherche von vielen verschiedenen Facetten braucht. Aber es ist nicht, meiner Meinung nach, nicht ausgeschlossen, wenn man die Ressourcen dafür hat, dass man auch in solche Formate geht.
Und welche Sichtbarkeit braucht man jetzt in diesen hyperlokalen Medien? Wir haben neulich einen Talk gehabt, auch zum Thema regionale Influencer. Das passt meines Erachtens ziemlich gut. Nun haben die regionalen Influencer sozusagen ihre eigene Marke. Aber du baust ja jetzt sozusagen dann doch eher, sage ich mal, so ein bisschen diese Dachmarke, wo dann sind regionale Influencer Teil deiner Idee und auch Teil der hyperlokalen Medien, so wie du sie baust? Oder sind sie eigentlich Wettbewerber?
Nee, sind sie nicht. Also sag ich mal, regionale Influencer, wenn man das jetzt mal, sag ich mal, auf so ein Ein-Personen-Profil beschränkt, sind ja auch Personen, die Freude daran haben, weil sie gerade da wohnen, darüber zu berichten. Sind aber auf der anderen Seite relativ hard to catch, würde ich sagen, weil was ist, wenn sie umziehen? Was ist, wenn sie auswandern? Was ist, wenn sie keine Lust mehr haben? Wenn sie auf einmal politisch werden? Also das ist die sind also auf lange wirtschaftliche Sicht gesehen unberechenbarer. Ich habe ja auch selber mit Hannover Live angefangen, als ich auch damals noch alleine war. Ich war ja lange alleine auch
ja,
mit Hannover Live.
Ja, das ist ja eigentlich deine eigene Kurve, ne?
Genau, genau. Und war dann auch viel mit dem Gesicht Theresa auch sichtbar. Aber natürlich wird dann auch alles durchleuchtet, was du sonst so machst. Und wenn man ein stabiles, langfristiges Geschäftsmodell aufbaut, glaube ich, ist das nicht förderlich. Das kann man gut machen. Man kann auch als Einzelinfluencer gutes Geld verdienen, aber man wird immer so stark mit der Person bezogen, was man, glaube ich, auf lange Sicht nicht durchhält. Das hält so 10 Jahre durch. Dann irgendwann fängt man an, Familie zu gründen. Dann hat man irgendwie hier was, da was. Das ist, glaube ich, auf lange Sicht sehr, sehr schwer durchzuführen. Vor allem auch, wenn du es monetarisieren willst oder wenn es dein Haupteinkommen ist, weil dann musst du dir ja immer was Neues ausdenken. Und deswegen ich sehe die überhaupt nicht als Wettbewerber. Man sieht ja auch, dass, sage ich mal, kleinere Accounts, gerade auf TikTok, die was Regionales berichten, auch teilweise sehr, sehr hohe Reichweiten haben und sehr viral gehen. Ich finde das sehr, sehr schön und ich versuche eher, oder wir versuchen gerade zu gucken, wie wir noch mehr auch mit denen zusammenarbeiten können oder auch die Mitarbeiter, die wir haben, sind ja auch immer sehr sichtbar. Also man würde auch schon sagen, das sind ja auch alles kleine regionale Influencer, die für uns berichten. Von daher sind wir irgendwie ein bisschen vermengt, aber ich versuche es ein bisschen mehr auf Langsicht aufzubauen.
Ein bisschen wie der Chefreporter von der Zeitung, den kennen denn alle so ein bisschen,
genau,
hat man so eine Repräsentationsrolle.
Richtig.
Du hast aber Long-Term gerade schon angedeutet. Wie hat sich denn Hannover Live in 10 Jahren verändert? Du hast irgendwann den ersten Post gemacht, bist wahrscheinlich ganz überrascht gewesen, wie viele Leute sich auf einmal dafür interessiert haben. Jetzt bist du aus dieser ersten Reihe raus, organisierst, baust ein Team auf. Sind die Themen noch die gleichen oder würdest du sagen, naja, die 10 Jahre haben sich auch inhaltlich verändert?
Es ist viel komplexer geworden, weil die Ansprüche viel höher geworden sind, auch von der Community. Und die Funktionen der einzelnen sozialen Plattformen sind wahnsinnig groß geworden und vielfältig. Das bedeutet, man hat jetzt Bewegtbild, man hat Musik, früher gab es ja überhaupt keine Instagram-Stories, da gab es dann Snapchat, wo man drauf ausgewandert ist sozusagen. Also es ist komplexer geworden. Thematisch würde ich sagen, ist es schon ähnlich nachgefragt wie vor 10 Jahren. Es kommt halt immer was Neues dazu, aber die sind einfach sehr hohe Komplexitätsansprüche, die man nicht einfach mal so machen kann, sondern die schon teilweise einfach herausfordernd sind, weil es so viele Möglichkeiten gibt.
Lass mal bei den Ansprüchen kurz bleiben. Was sind das für Ansprüche? Wollen die Leute, also früher waren sie zufrieden mit einem schönen Foto, heute wollen sie einen kleinen Film sehen. Wie geht das weiter? Also gibt es auch Ansprüche an, hey, die Geschichte, die ist zu dünn, das gefällt mir nicht. Also du kannst ja relativ schnell sehen, ob es ankommt oder nicht. Ja. Der bilaterale Rückkanal ist immer offen. War das früher weniger Diskussion und heute mehr Diskussion, ob das jetzt ein guter Beitrag war oder nicht? Oder gibt es sogar auch unnötigerweise, muss man ja auch mal sagen, Hater, die sich einfach immer nur als Störfeuer da reinfunken?
Also Hater tatsächlich zum Glück relativ wenig. Natürlich hat jeder mal seine eigene Meinung. Aber so unspezifische Tipps kommen einfach nicht mehr gut an. Also wenn man jetzt irgendwie recherchiert, was kann ich bei Regenwetter in Hannover machen, und wir machen eine Liste von 20 Sachen und schreiben auf Landesmuseum, Sprengelmuseum, Kästner Gesellschaft, bla bla bla. Dann sagen die, ja toll, danke. Und? Und der Anspruch ist dann eher, dass man in ein Museum geht, einen Vlog darüber dreht und zeigt, was man da so Schönes machen kann, dass man sich danach ins Café setzen kann. Also eher das Einzelthema blumiger ausgestalten und anstatt, sage ich mal, auf Masse zu gehen. Und das ist ja auch komplex dann.
Und du willst ja, dass andere gefunden werden. Wie findest du sie denn? Hast du im Hintergrund so ein Backend, so Scouts, die rumlaufen und das beste Croissant mit der Milchschokolade finden? Oder rufen die Leute mittlerweile an und sagen, könntet ihr nicht mal über unsere Breakfast-Sessions hier sprechen oder so?
Ja, wenn sie anrufen und sagen, könntet ihr mal, dann sind wir direkt im Sales und sagen gerne mit einer Kooperation. Und andersrum, tatsächlich, das ganze Team ist darauf auch angewiesen. Wir haben verschiedene Gruppen, wo wir uns dann Content schicken, Dinge zu finden und zu suchen. Also es sind ja auch alles Teammitglieder, die alle sehr digital affin sind und immer auch sehr viel auf Social Media aktiv. Und immer, wenn wir was sehen, schicken wir es uns. Wenn wir irgendwo was lesen, schicken wir es uns, was es gerade neu gibt. Wenn wir natürlich auch irgendwo durch die Stadt laufen und das ein Zettel bald öffnet, das und das. Genau, also es ist wirklich ganz viele Augen und Ohren sind offen.
Und als ich klein war, durfte ich ja mal für eine große Boulevardzeitung Restaurant-Tester sein. Das gab es für viele, gibt es heute ja auch noch. Ja. Macht ihr manchmal auch so ein bisschen so, komm, wir gehen jetzt einfach mal rein, essen mal was oder gucken mal, und dann, wenn es uns gefällt, schreiben wir drüber, und wenn es doof war, lassen wir es lieber. Macht ihr sowas auch? So ein bisschen undercover?
Ja, immer. In jedes Restaurant, was wir gehen, was keine Kooperation ist, gehen wir undercover. Also weil sonst kommen immer auch viele Restaurantbesitzer oder wollen einen direkt einladen, und wir lassen uns da ungern einladen, sondern gehen dann halt selber hin, bezahlen selber. Und da hatten wir auch ein schönes Erlebnis letztes Jahr. Da hatten wir eine neue Tagesbahn in der Südstadt vorgestellt, sind dann da hingegangen, und die haben uns sogar in ihrem Jahresrückblick dieses Jahr oder letztes Jahr genannt, dass sie sehr dankbar waren, dass wir da waren, nichts gesagt haben und einfach dann über die berichtet haben, weil die dadurch dann so viele neue Kunden bekommen haben. Und das ist richtig schön, als Feedback zu hören.
Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, ja, vielleicht werden wir bald 10, es wächst etc. Wen suchst du, wenn uns jemand hört und sagt, Mensch, irgendwie könnte was das für mich sein? Was müsste der eigentlich können oder was für ein Profil? Was würdest du ihm sagen, ich erwarte das und das?
Also ganz spezifisch aktuell suche ich tatsächlich, wenn Personen im Bereich Sales und Projektmanagement, die dort, sage ich mal, eher auch sich um die Struktur des Ganzen kümmern. Ansonsten haben wir ja noch Content Creator, also tatsächlich digital affine Personen, die den Content aus der Stadt aufnehmen, aber wirklich ganz spezifisch im Bereich Sales mit großem Interesse suchen wir da.
Und so ein Content Creator, ist das jetzt so einen, wie man sich ihn jetzt so ganz normalerweise vorstellt? Oder würdest du sagen, naja, also klar, Handy muss er bedienen können, aber muss er nicht auch ein sehr rhetorisch so ein bisschen offensiverer Typ sein? Also würdest du auch von jedem immer erwarten, dass er vor der Kamera selber diese kleine Rolle des Presenters oder des regionalen Influencers einnimmt?
Also es gehört schon dazu, dass man auch auf jeden Fall in der Jobbeschreibung mit unterschreibt und damit zufrieden ist, wenn man auch mit dem Gesicht gesehen wird. Aber wie ich ja vorhin auch schon meinte, dass so eine zu starke Personalisierung und Identifizierung ja auch herausfordernd sein kann. Deswegen ist es unterstützend auf jeden Fall, weil Social Media funktioniert über persönliche Empfehlungen. Deswegen brauchen wir die Persönlichkeit auch. Aber es sind viele Skills, die sich anlernen lassen. Und das Wichtigste tatsächlich ist bei uns, dass die Leute sich mit dem Thema identifizieren, dass sie darauf Lust haben, dass sie auch wissen, dass sie durch uns eine Plattform auch bekommen, wo sie gesehen werden, was für die natürlich auch zum Vorteil sein kann. Und dass man einfach ein grundmotiviertes Team hat und den Rest der Skills kann man lernen. Ich selber bin auch eher introvertiert und habe das auch jetzt die letzten Jahre immer gemacht oder mache ich ja immer noch, auch mich auf Social Media zu zeigen. Also sage ich mal, eine gewisse Charaktereigenschaft braucht man nicht, aber eine gewisse Offenheit und Leistungsbereitschaft.
Jetzt muss ich mir noch eine ganz doofe Frage stellen. Hannover Live ist ja einer dieser Kanäle, aber jetzt gehst du nach Celle oder bist du schon in Celle im Rorschach. Wie heißt eigentlich deine Firma oder bist du jetzt so eine Art Agentur oder wie managst du das im Hintergrund? Das muss ja eine gewisse Neutralität haben, damit diese Hyperlokalisierung sozusagen auch immer einzigartig bleibt.
Das stimmt, genau. Das sind alles eingetragene Marken und ich bin jetzt gerade an der Gründung vom Dach.
Ah, okay. Also da können wir noch auf was.
Kommt
noch was, sehr gut. Ja, also ich freue mich. Oder kommt noch was? Hast du noch irgendetwas so in petto, wo du schon ein bisschen drüber sneakmäßig sprechen kannst? Weil Celle läuft ja schon länger.
Richtig.
Braunschweig geht jetzt an den Start. Und wenn man auf der Landkarte mit dem Finger jetzt wahrscheinlich so ein bisschen rund um Hannover fahren würde, könnte man sich vorstellen, dass da vielleicht das ein oder andere noch kommt.
Eine niedersächsische Stadt mit G kommt noch.
Ah, Mensch, wo viele Studenten vielleicht auch sind.
Ja.
Das könnte ich mir gut vorstellen, verstehe, ja.
Und ein Bundesland tatsächlich kommt auch noch, Mensch, was hier in der Nähe liegt.
Und aus Hannover und jetzt aber richtig raus. Aber trotzdem immer vor Ort.
Richtig.
Total spannende Geschichte. Am besten treffen wir uns ein Jahr später nochmal.
Ich bitte drum.
Und ja, dann können wir erzählen, wie du das in den einzelnen Städten geknackt hast.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Informationen und diesen Blick mit sehr wissenschaftlich fundierter, Strategie. Alles Gute, viel Erfolg und bis ganz bald.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Berger, der Podcast.